Das Jahr neigt sich dem Ende. Zumindest sind schon alle Supermärkte voll von Schoko-Weihnachtsmännern. Es ist also an der Zeit, sich mal um die Jahresplanung zu kümmern. Tea Time Berlin, der Podcast für Zeit- und Selbstmanagement, Ordnung, Selbstbestimmung und Struktur, garniert mit einer Prise Achtsamkeit und aufgefüllt mit einem ordentlichen Schluck Selbstliebe. Mein Name ist Thea und jetzt geht's los. Dümdi-dümdi-düm, es ist mal wieder Zeit für Tea Time, eine neue Folge innerhalb einer kleinen Reihe, die ich gestartet habe. Und wir sind bei Teil 2, nämlich der Jahresplanung, und machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, bei der Jahresplanung, weil in der letzten Folge habe ich dir ein Werkzeug vorgestellt, was ich immer so als ein Basisinstrument nutze für meine Jahresplanung, die Rollenanalyse. Kannst du überspringen? Also ich gehe davon aus, dass du diese Folge auch verstehst, wenn du nicht die Folge zum Thema Rollenanalyse gehört hast. Aber wenn du es so richtig, richtig tiefgründig machen willst, hör dir gerne im Anschluss an diese Folge oder eben jetzt gleich erstmal die Folge zum Thema Rollenanalyse an und dann kannst du weitermachen mit dem Thema Jahresplanung. So, warum machen wir eigentlich eine Jahresplanung oder anders gefragt, warum halte ich es für sinnvoll, eine Jahresplanung zu machen? Wenn ich das Seminarteilnehmenden angedeihen lasse, dann kommen sehr schnell die ersten Widerstände, weil dann entweder die Leute sagen irgendwie, ja, macht ja eh keinen Sinn, kommt ja eh immer alles anders, als man denkt. Ja, soweit richtig, stört uns aber nicht für die Jahresplanung. Oder mir dann gesagt wird, machen wir eh. Und dann lasse ich mir dann mal ein bisschen erzählen, wie so die Jahresplanung in Organisationen abläuft. Und dann ist das, ich sag mal, nicht ganz so förderlich, weil es oft einfach heißt, okay, ich gehe zu meinem Chef oder meiner Chefin und dann gucken wir mal, basierend auf der Jahresplanung vom letzten Jahr, welche Projekte habe ich alle wie erfolgreich umgesetzt. Wenn es ganz schlecht läuft, hängt da unter Umständen auch noch eine Bonuszahlung dran. Und dann werden 5 bis 25 Projekte fürs nächste Jahr besprochen und dann zack, bumm, fertig, Jahresplanung. Alles okay, geht aber auch besser, weil zum ersten Argument, wozu eine Jahresplanung, es kommt ja eh alles an, als man denkt. Ja, natürlich, klar, auch meine Jahre laufen nicht so, wie ich sie mir gedacht habe. Ich verstehe aber auch eine Jahresplanung nicht als ein Drehbuch oder als ein Papier oder ein digitales Konzept, was mir sagt, was wann passiert und ich was wann irgendwie zu tun habe, sondern eine Jahresplanung verstehe ich als eine Orientierung, die mir dann eben übers gesamte Jahr eine Orientierung gibt. Also für mich ist ein guter Jahresplan ein Leuchtturm, wo ich einfach weiß, ah, okay, da geht's hin, da will ich hin. Und ja, dann passiert's ganz oft, fast immer, dass ich natürlich nicht auf direktem Wege zu meinem Leuchtturm komme. Und ganz oft passiert es auch, dass ich es gar nicht innerhalb eines Jahres schaffe, zu meinem Leuchtturm zu kommen. Aber der Leuchtturm hat die Funktion, dass er mir die Orientierung gibt, dass selbst wenn in stürmischen Zeiten ich vom Kurs abweiche oder ich auch vom Kurs abweichen muss, weil da eben nochmal ein Eisberg irgendwie vor mir auftaucht oder so, dass ich dann trotzdem eben sehr schnell Kurskorrekturen vornehmen kann, weil ich eben weiß, da hinten, da leuchtet, da will ich hin. Dafür ist eine Jahresplanung da. Und der zweite Punkt, was in vielen Organisationen ja stattfindet, ne? Dieses, wie ist das letzte Jahr gelaufen anhand von reinen Projektzielen und dann auch nochmal so diese ganzen Bewertungen, ne? Wie kreativ warst du, wie kommunikationsfähig bist du und so weiter, und dann kriegt man dafür Noten oder Bienchen oder was auch immer. Ja, das ist nicht komplett sinnbefreit, hängt natürlich auch immer davon ab, wie man es letztendlich gestaltet. Ich glaube aber, dass das einerseits nicht so förderlich ist, weil man sehr schwächenorientiert dann auch raufschaut, sehr schnell, ne? Also es geht dann sehr schnell eigentlich nur noch um die Frage, was kann ich nächstes Jahr besser machen? Was muss ich noch lernen? Was muss ich noch optimieren? Und wir einfach vergessen, darauf zu schauen, was kann ich denn gut und was sind denn eigentlich meine Stärken und was ist okay und was habe ich schon gelernt. Und auch sozusagen wir nur Projekte betrachten und weniger die Gesamtentwicklung. Ne? Wer möchte ich eigentlich am Ende des nächsten Jahres sein? Wohin möchte ich mich entwickeln? Und das ist ja mehr als das Abarbeiten von Unternehmenszielen oder so. Ne? Deshalb geht es heute in der Folge mal darum, dass ich dir ein bisschen erzähle, wie ich meine Jahresplanung mache. Und es ist überhaupt nicht mein Ansinnen, jetzt zu sagen, du musst das jetzt auch so machen, wie ich das mache, weil nur mein Weg ist der richtige. Nein, so ist es natürlich nicht. Wie in allen Episoden gilt hier natürlich auch der Leitsatz immer, nimm dir raus, was dich davon irgendwie anspricht, was dich inspiriert und entscheide selber, was du daraus machst. Ne? Und es ist auch ja immer für viele auch nochmal ein Unterschied, weil ich bin solo selbstständig, ich bin meine eigene Herrin quasi, ohne dass ich jetzt auch in einer 100%igen Autonomie irgendwie bin. Aber mein Arbeitsleben ist natürlich auch noch mal ein bisschen anders, als das zu Zeiten war, als ich selber leitende Angestellte war. Also klar, da gibt es immer wieder Unterschiede. Und dann ist natürlich auch mal die Frage, was ist denn eigentlich dein Beruf und wie sieht insgesamt irgendwie dein Leben aus? Aber so einige Werkzeuge, Impulse und Ideen wirst du sicherlich adaptieren können und auch gut für deine Jahresplanung nutzen können. Wenn du erstmal mitnimmst, dass Jahresplanung keine schlechte Idee ist, ist ja schon eine ganze Menge gewonnen. Also, wie mache ich das mit der Jahresplanung? Also, wir fangen erstmal mit der Zeit an. Also für mich ist tatsächlich die Zeit zwischen den Jahren, ne, was wir immer so sprichwörtlich als zwischen den Jahren bezeichnen, also quasi zwischen Weihnachten und Neujahr und dann meistens auch noch die Tage danach, das ist eine Zeit, die bei mir grundsätzlich arbeitsfrei ist und auch nach einigen Erfahrungen jetzt auch frei ist von anderen Aufgaben, die jetzt nichts mit der bezahlten Arbeit zu tun haben. Also ich nehme mir für diese Zeit meistens nichts vor und meistens sitze ich mit meinem Mann allein auf dem Bauernhof und wir genießen das kalte, meistens nur nasse Wetter und muckeln uns da so ein bisschen ein und dann haben wir meistens auch nicht wirklich viel Kontakt zur Welt nach draußen und das ist so die Zeit, in der ich viel Zeit damit verbringe, zu denken, zu spinnen, zu planen, natürlich auch viel im Austausch mit meinem Mann, manchmal dann auch irgendwie im Austausch mit Freundinnen und Freunden. Und das ist so die Zeit, in der ich meine Jahresplanung mache und auch wirklich mittlerweile auch wirklich dafür sorge, dass ich die Ruhe dann auch dafür habe und nicht noch nebenbei irgendwie mir vorgenommen habe, ich muss noch ganz dringend irgendwie, weiß ich nicht, die Abstellkammer irgendwie ausmisten oder so. Also es ist frei von unbezahlter und frei von bezahlter Arbeit. Und bevor ich mir für das nächste Jahr irgendwelche Ziele setze oder tatsächlich auch konkret plane im Sinne von Aufgaben, Zeiten reservieren, Termine festsetzen und so weiter, mache ich erstmal einen Jahresrückblick, dass ich tatsächlich eine Retrospektive mache. Die fängt meistens auch schon vor Weihnachten an und da ist wichtig, meines Erachtens, dass wir uns da die richtige Brille aufsetzen, wenn wir uns fragen, wie war denn eigentlich das letzte Jahr? Weil ich gebe offen zu, und das wird wahrscheinlich dir unter Umständen genauso gehen, wenn mich jetzt gerade, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme und es Mitte oder Ende November, ich weiß nicht, wann ich die Folge veröffentliche, aber während ich es jetzt aufzeichne, ist es Mitte November und ich bin wirklich erschöpft, ich bin wirklich müde, es ist kalt und nass und dunkel draußen und wenn mich heute jemand fragt, wie war denn das letzte Jahr oder also das laufende Jahr, würde ich wahrscheinlich zu keiner positiven Antwort kommen. Dann würde ich aus meiner aktuellen Stimmung und Energielevel technisch heraus und auch mit Blick auf die aktuellen Nachrichten wahrscheinlich zu so einer Antwort kommen wie alles scheiße, überall Krieg, Klima auch nicht irgendwie wirklich geschafft und ich selbst persönlich habe eigentlich nur gearbeitet gefühlt. Ne, das wäre so meine erste Antwort auf den Jahresrückblick. Deshalb glaube ich, dass es ganz sinnvoll ist, sich da bessere Fragen zu überlegen und das Ganze ein bisschen gestützt zu machen um die richtige Brille drauf zu haben. Das heißt nicht, dass ich sage, wir dürfen nicht mehr auf die Schattenseiten gucken. Natürlich sollte man sich auch fragen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, was habe ich nicht geschafft, was sollte verschwinden, gucken wir uns alles gleich nochmal an. Aber die Fragen immer so zu formulieren, dass daraus dann entweder auch etwas Positives entstehen kann und gleichzeitig, und das ist auch ganz, ganz wichtig, eben auch auf die helle Seite zu gucken. Was ist denn Gutes dieses Jahr passiert? Was ist mir dieses Gute dieses Jahr passiert? Was habe ich geschafft? Was habe ich gelernt? Was habe ich erlebt? Solche Fragen sich zu stellen. Und das mache ich im ersten Schritt schon mal damit, also dieses die richtige Brille aufsetzen, dass ich die Aufgabe, und das ist, jetzt klingt es wieder so bescheuert, die Aufgabe, nein, ich bastle jedes Jahr, bevor ich in die Jahresplanung gehe, für die Großeltern meiner Tochter ein Fotoalbum. Also so ein gedrucktes Ding irgendwie. Und das heißt für mich auch natürlich, dass ich mich dann zum Ende des Jahres mal durch alle Fotos des Jahres durchwühlen muss. Und mal abgesehen davon, dass da wunderschöne Fotoalben draus entstehen, ist einfach für mich auch der Effekt, dass ich daran erinnert werde, was alles Tolles auch dieses Jahr passiert ist. Weil das Gute ist ja, dass man ja selten die schlechten Momente fotografiert. Man fotografiert ja meistens die guten Momente und irgendwie tolle Begegnungen oder Urlaube, Erlebnisse und so weiter. Um sich das einfach auch nochmal in Erinnerung zu rufen. Und manchmal schreibe ich tatsächlich schon in das Bullet Journal fürs kommende Jahr dann so ein paar Sachen rein, damit ich die dann auch, wenn ich dann wirklich auch nochmal in die Retrospektive des Jahres dann reingehe, das auch nicht vergesse. Und mir fällt immer wieder auf, und ich weiß von anderen Menschen, dass ihnen es ähnlich geht, dass wir so schnell die guten Sachen vergessen. Und um jetzt mal ein Extrembeispiel zu nennen, ich habe dieses Jahr es beispielsweise endlich mal geschafft, nachdem ich es jahrelang vor mir hergeschoben habe, nicht aus Gründen von Prokrastination, sondern weil ich mir einfach quasi vor Angst in die Hosen geschissen habe. Es war immer klar, ich muss irgendwann oder ich sollte zumindest irgendwann mal zur genetischen Untersuchung hinsichtlich meiner Brustkrebsgene gehen, ne? Weil ich da einfach erblich vorbelastet bin. Und ich sollte das mal machen. Habe ich jahrelang vor mir hergeschoben, habe dann auch gerne Corona als Ausrede genutzt, warum ich das jetzt irgendwie wieder mal nicht machen kann und so weiter. Und dieses Jahr habe ich es geschafft, schon mal das zu machen. Erste gute Nachricht. Ne? Ich habe das jetzt wirklich mal durchgezogen. Ich habe es jetzt wirklich gemacht, nachdem ich es fast 10 Jahre irgendwie versucht habe, vor mir wegzuschieben. Und ich habe diese Gene nicht. Na, also es hatte sogar ein Happy End. Die große überraschende Erkenntnis war, ich habe dieses Brustkrebsgen nicht. Hurra! Und wenn ich das nicht immer wieder mal mich sozusagen mit tatsächlich einem Post-it-Zettel dran erinnern würde, würde ich es immer wieder vergessen. Man ist so schnell wieder im Tun und Abarbeiten und im Alltag drin, dass man so die Highlights des Jahres, die großen Dinge und sei es eben einfach nur der wunderschöne Sommerurlaub, dass man sie einfach sehr, sehr schnell nicht mehr auf dem Schirm hat. Also wühl dich durch Fotos, durch deinen von mir aus Instagram-Feed, ne, da haben wir ja meistens auch eher die positiven Sachen, die wir da posten, durch vielleicht Tagebuchnotizen. Ich blätter natürlich auch immer wieder in meinem Bullet Journal rum, wo ich dann auch ganz oft so schöne Sachen notiere oder auch wichtige Erkenntnisse, wichtige Errungenschaften und so weiter. Also um sich nochmal die guten Sachen auch nochmal zu vergegenwärtigen, ganz, ganz wichtig, bevor man in die Retrospektive startet. Und dann habe ich so, und das mache ich wirklich tatsächlich schriftlich, und dann rede ich wieder mit meinem Mann drüber und dann telefoniere ich nochmal mit einer Freundin und dann schreibe ich mir wieder Sachen auf und so weiter. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Akt, den ich innerhalb von einer Stunde irgendwie mache und dann einen Haken hinter. Habe ich so mehrere Seiten in meinem Bullet Journal, die ich für die Retrospektive nutze. Und da fange ich an mit Fragen zum letzten Jahr. Also, was habe ich gelernt? Was habe ich alles für tolle Sachen erlebt? Ich werde dir auch mal in den Shownotes verlinken. Ich habe 2021 auf der Seite, damals hieß es noch Stressismus, glaube ich, mal ein PDF-Dokument zusammengestellt. Gute Fragen für den Jahresrückblick oder gute Fragen für den Blick nach vorn oder so. 15 Fragen zum Jahr. Kannst du dir als PDF dann runterladen. Ich setze dir den Link, da war das Verb. So, ich fange nochmal an. Also, ich verlinke dir in den Shownotes einen Artikel zum Thema der gute Jahresrückblick. Das ist in der Kategorie Werkzeuge auf meiner Website zu finden. Da gibt es ein PDF-Dokument, 15 gute Fragen. Kannst du dir ein PDF-Dokument runterladen, ausdrucken, 15 gute Fragen, um das Jahr, ich sag mal, nicht nur positiv natürlich, aber sozusagen mit einem besseren Gewicht auch auf der hellen Seite mal Revue passieren zu lassen. Also, was habe ich gelernt? Was habe ich erreicht? Welche tollen Menschen sind mir dieses Jahr begegnet? Und ich verlinke dir auch noch eine zweite Sache, beziehungsweise glaube ich, ist das sogar im gleichen Artikel mit drin, und zwar eine Anleitung zu einem kleinen Spiel, wo man auch mal gemeinsam mit anderen einen kleinen Jahresrückblick quasi machen kann. Das ist so ein bisschen wie so eine Bingo-Übersicht, und je nachdem, was man dann würfelt, muss man eine bestimmte Frage zum Jahr beantworten, und das kann man dann eben auch mit Freunden und Freundinnen zusammen machen, auch das wunderbar, und natürlich da gilt es bei beiden Sachen, schreib es dir auf. Weil wir brauchen Kraft, Energie, Freude, Motivation fürs nächste Jahr. Das brauchen wir immer für die nächste Periode. Und woher soll die denn kommen, wenn wir aufs Jahr, auf das laufende oder vergangene Jahr nur zurückgucken unter der Fragestellung, was hat nicht funktioniert, was ist alles doof, was habe ich nicht erreicht, was habe ich nicht geschafft. Ne? Um einen besseren Blick auf sich selbst, auf die Welt, auf die Beziehung, die man führt, zu bekommen, lohnt es sich, das einfach auch mal mit ein paar anderen Fragen zu betrachten, zu verknüpfen, zu analysieren. Was ich beispielsweise auch manchmal mache, weil dann auch noch mal viel, viel deutlicher wird, dass sich Dinge auch entwickeln, ist meine Icke-Betrachtung. Da merkt man wieder, ja, ich komme aus Berlin. Icke letztes Jahr, Icke jetzt. Also das heißt, ich mache mir quasi wie eine Art Tabelle oder ja, es ist keine richtige Tabelle, manchmal sind es auch irgendwie komische Zeichnungen oder so, dass ich mir überlege, okay, ich letztes Jahr im Dezember und jetzt verglichen, ich jetzt aktuell hier im Dezember, der noch nicht ist, aber wenn ich das so mache, dann ist es schon Dezember. Was hat sich denn seitdem verändert? Was ist weggefallen? Was habe ich gelernt? Wenn ich diese beiden Menschen, und das sind ja immer zwei verschiedene Menschen, weil innerhalb eines Jahres passiert eine ganze Menge, wenn ich diese beiden Menschen miteinander vergleiche, das mal alles zu notieren. Ne? Und da braucht es ganz oft jemanden noch von außen, der einem so ein paar Sachen noch mal erzählt. Ne? Also ich finde die Frage auch immer sehr spannend, wie die mein Mann beantwortet, wenn ich frage, okay, wie habe ich mich seit letztem Jahr verändert? Und das auch mal aufzuschreiben, um auch hier, ist auch nicht jede Entwicklung positiv. Also mein Mann hat schon mal vorgegriffen und gesagt, Thea, du bist ganz schön meckerig geworden. Er hat das dann noch mal ein bisschen konstruktiver ausgefüllt, aber ja, hat er tatsächlich recht. Aber ich habe auch schon so ein paar Punkte für mich gesammelt, wo ich so denke, da ist auch was Positives passiert. Also auch hier nicht nur sozusagen die Kritik, sondern eben auch, was habe ich positiv verändert. Also ich habe zum Beispiel, aber das wird einem eben immer erst klar, wenn man anfängt, solche Seiten mal so vorzubereiten und sich die Frage so zu stellen, habe zum Beispiel festgestellt, ich habe mein Reisefieber verloren. Und das war gar nicht, also mich hat Reisen letztes Jahr im Dezember tatsächlich noch wahnsinnig angestrengt. Ich war immer mega aufgeregt, war immer wahnsinnig irgendwie so, oh Gott, schaffe ich das alles und was ist, wenn ich den Anschluss nicht kriege und so weiter. Und damit hat es natürlich für mich auch immer sehr, sehr viel Zeit gezogen, Energie gezogen, so rum. Und dann habe ich natürlich dann nochmal wahnsinnig viel Zeit darauf investiert, alles irgendwie 800-fach abzusichern und zu planen und so. Und habe jetzt festgestellt, ohne dass ich es mir vorgenommen habe und daraus ein Projekt gemacht habe, dass das verschwunden ist, dass ich tatsächlich mittlerweile in ein ICE genauso mit dem gleichen Gefühl einsteige, wie ich in eine U-Bahn oder S-Bahn einsteige. Also dieses Reisefieber ist einfach verschwunden. Solche Sachen notiere ich da immer in dieser, ich heute vor 12 Monaten, verglichen mit mir, ich heute, um einfach mal zu sehen, was man alles geschafft hat, erreicht hat und so weiter. Weil grundsätzlich der Vergleich mit sich selbst vor einem Jahr auch immer zielführender ist als vielleicht auch der Vergleich mit anderen. Der andere hat schon ein Haus, der andere ist verheiratet, der andere hat Kinder und so weiter. Ja, bringt uns meistens nur nicht weiter, solche Vergleiche zu ziehen. Deshalb immer schön mit sich selbst vor einem Jahr vergleichen. Also, was mache ich noch? Was ich nicht immer, aber manchmal mache, um auch so Aspekte von ganz tief unten zu holen, ist quasi so diesen Effekt zu nutzen, der entsteht, wenn man mal anfängt, einfach drauf loszuschreiben. Weiß ich nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast. Da kommen manchmal Gedanken zutage, die wahrscheinlich nie rausgekommen wären, wenn man das nicht mal einfach mit Zettel und Stift gemacht hätte, einfach mal loszuschreiben. Und das mache ich, indem ich einen Brief ans vergangene bzw. auslaufende Jahr schreibe. Also, dass ich dann mich wirklich hinsetze und zwar ohne das vorher mir zu überlegen, Stichpunkte zu machen oder zu strukturieren, dass ich dann einfach überlege, nicht überlege, sondern schreibe, liebes Jahr 2023. Und dann fange ich an dieses Jahr einen Brief zu schreiben. Und lasse es einfach mal fließen. Und alles, was da an Gedanken, Aspekten, Themen kommt, schreibe ich so, wie es da kommt, auf. Ohne jetzt den Anspruch zu haben, ein literarisch wertvolles Dokument irgendwie zu erstellen. Ich schreibe es einfach alles auf. Und dann werden auch nochmal Dinge für mich sichtbar, die wahrscheinlich jetzt in einer reinen mündlichen Gespräch über das letzte Jahr wahrscheinlich so gar nicht irgendwie zutage getreten sind. Also viele, viele Fragen. Ich nehme mir tatsächlich sehr ausreichend Zeit, diese Rückblicke zu machen, weil ich aber auch der festen Überzeugung bin, dass da die Erkenntnisse rausgewonnen werden, um daraus abzuleiten, wo soll es denn nächstes Jahr hingehen. Jetzt mal rein unabhängig davon, von was will die Firma, welche Ziele ich erreiche. Sondern eher auch, und das hat ja auch viel mit Autonomie zu tun, wo will ich denn hin? Was will ich denn dieses Jahr erreichen? Wer will ich denn Ende nächsten Jahres als Mensch sein? Wie soll mein Leben aussehen? Wo soll es langfristig hingehen? Ne? Also dafür nehme ich mir sehr viel Zeit und dann, je nachdem, welche vielen Sachen ich gemacht habe, mache ich dann in meinem Bullet Journal eine doppelseitige Übersicht tatsächlich, wo ich das alles nochmal zusammenfasse und manchmal sich dabei auch nochmal einzelne Punkte tatsächlich ergänzen, die jetzt gar nicht in den ganzen Vorarbeiten irgendwie eine Rolle gespielt haben. Und, ach so, das sollte ich vielleicht nochmal ergänzen, weil um jetzt nochmal die Brücke zur letzten Folge zu schlagen. Und ich gucke natürlich auch, welche Erkenntnisse haben sich bei meinem Rollenfrühjahrsputz ergeben. Wenn du jetzt mit dem Begriff Rollenfrühjahrsputz gar nichts anfangen kannst, nicht schlimm. In der Folge davor erkläre ich dir das alles ganz, ganz ausführlich. So, und dann fasse ich, wie gesagt, das alles mal zusammen, aber auch noch nicht auf Zielebene oder dass ich daraus gleich Projekte mache, sondern dass ich erstmal für mich definiere, wie soll es denn sein? Und das heißt, ich habe so eine Doppelseite, wo so mehrere Kästchen sind, wo ich dann eben einzelne Sätze, Stichpunkte oder sonst wie reinpacke. Und das sind mehrere Kategorien. Oben drüber steht immer, hallo neues Jahr, hallo, ich komme. Und dann gibt es zum Beispiel das Kästchen behalten, beziehungsweise weiter. Und da schreibe ich alles rein, was schon da ist in meinem Leben. Also Dinge, die ich tue, aber auch Menschen oder von mir aus auch Objekte, die weiter auch da bleiben sollten. Also um auch nochmal klarzumachen, es geht nicht nur um höher, schneller, weiter und Dinge zu verändern, sondern da ist schon eine ganze Menge. Und das darf auch da bleiben, beziehungsweise auch zu gucken, was will ich denn auch beschützen? Also wo will ich denn auch darauf achten, dass es bis Ende des Jahres auf jeden Fall auch weiterhin da ist? Also wenn es zum Beispiel um Menschen geht, die mir wichtig sind, dass ich dann natürlich auch immer auf dem Schirm habe, wenn ich dann unterjährig auf diese Jahresübersicht gucke, dass ich natürlich auch selber dafür sorge, dass diese Menschen Teil meines Lebens bleiben und ich sie auch häufig und oft dann letztendlich auch sehe. Also was will ich behalten? Wovon will ich mehr? Auch hier Menschen, Dinge, Tätigkeiten. Also was darf mehr sein? Was will ich mehr? Demgegenüber natürlich dann, was darf gerne weniger sein? Was soll oder will ich reduzieren? Wovon will ich weniger machen? Was will ich weniger erleben? Dann gibt es das wunderbare, schöne Kästchen Stopp. Da steht meistens gar nicht so viel drin, aber Stopp heißt für mich, was will ich ab sofort nicht mehr tun? Was soll definitiv gar nicht mehr? Ne? Also was soll nicht nur weniger werden, sondern was soll tatsächlich sich auf null reduzieren? Da stand zum Beispiel in der Retrospektive im letzten Jahr drin, Arbeiten am Wochenende. Stopp. Es gibt keine Wochenendarbeit bei mir mehr. Ne? So habe ich bis auf ein paar kleine Ausnahmen tatsächlich auch geschafft. Und auch das zum Beispiel ist, das habe ich ganz vergessen zu sagen, natürlich auch für mich ein wichtiger Schritt in der, bevor ich sozusagen in die neue Jahresübersicht gehe, dass ich natürlich auch nochmal mir alles angucke, was habe ich denn mir fürs letzte Jahr vorgenommen und da kleine Häkchen dran setze und dann natürlich auch nochmal viel, viel stolzer und motivierter aufs nächste Jahr gucke, wenn ich sehe, ich habe eine ganze Menge von dem, was ich mir vorgenommen habe, auch tatsächlich geschafft und umgesetzt. Also das Thema keine Wochenendarbeit mehr, Haken hinter, super, Thea, hast du ganz fein gemacht. So, dann definiere ich auch für mich immer so ein, manchmal vielleicht auch zwei, maximal drei Ziele, wo ich, das sind keine Projekte für mich, ne? Das ist eher so beschreiben, beschreiben, wie ich als Mensch bin oder wie mein Leben aussieht, wenn ich dieses Ziel erreicht habe. Also, dass ich sowas schreibe, das war gerade nach dem ersten Jahr meiner Selbstständigkeit, wo ich mich komplett überladen habe, viel zu viele Aufträge angenommen habe. Und da war dann für das kommende Jahr zum Beispiel das Ziel, ich habe ausreichend Zeit und Energie, auch Dinge neben meinem Beruf zu machen und ausreichend Zeit und Energie, mich auf Projekte in der Arbeit eben auch intensiv vorzubereiten und die eben auch entsprechend nachzubereiten. Ne? Also solche Sachen schreibe ich mir dann auch nochmal zusätzlich auf. Es gibt ein Kästchen offene Fragen. Also zu Beginn des letzten Jahres war zum Beispiel eine offene Frage, wie geht's weiter mit dem Podcast? Weil ich einfach auch in der Jahresplanung festgestellt habe, kann ich gerade noch nicht beantworten, weiß ich noch nicht. Ne? Und dann war zu dem Zeitpunkt ja der Podcast hier schon pausiert und ich hatte einfach für mich dann nur festgelegt, okay, ich lasse das jetzt erstmal mit dieser Pause und schreibe mir regelmäßig Erinnerungen in den Kalender, dass ich mich mit dieser Frage beschäftigen muss. Wie will ich diesen Podcast weiterführen? Will ich ihn überhaupt weiterführen und so weiter? Also auch solche Sachen schreibe ich in diese Jahresübersicht. Und dann habe ich tatsächlich noch ein kleines Kästchen für wirklich konkrete Projekte im Sinne von irgendwie, also zum Beispiel das Familienchronikbuch, was ich gerade schreibe. Ne? Das sind dann so konkrete Projekte, die dann da auftauchen. Also nochmal zusammengefasst. Doppelseite mit folgenden Kästchen, in die man oder Rahmen, in die man was reinschreibt, behalten oder weiter, mehr von, weniger von, Stopp, Ziel, Ziele, offene Fragen und Projekte. Und das kann man hier halten wie ein Dachdecker, wenn du das anders machen willst, anders gestalten willst. Also kannst du von mir aus auch Englisch machen, stop doing, start doing, keep doing, ne, wie auch immer. Aber damit das eben eine gute Struktur hat, die dich voranbringt, mach dir vor allem eine Struktur. Es muss nicht meine sein. So, und dann mache ich, das mache ich nicht in meinem Bullet Journal, das mache ich tatsächlich in einem A3 Jahreskalender beziehungsweise in einem anderen Notizbuch, das erkläre ich dir nochmal wahrscheinlich in der Folge Planung allgemein, also wie ich Tages- und Wochenplanung mache. Aber was ich auch noch zusätzlich mache, ist mir einmal eine Jahresübersicht mit sozusagen was, wann zu machen. Also das heißt, ich fange an tatsächlich auf einem auf einem Kalender, wo mir das gesamte Jahr angezeigt wird. Das mache ich deshalb auch nicht digital, weil in digitalen Jahres- oder in digitalen Kalenderprogrammen man meistens keine gute Übersicht über das Jahr hat, dass ich mir einmal sozusagen das gesamte kommende Jahr anschaue mit so den wichtigsten, größten Terminen. Ich muss der Ehrlichkeit halt halber auch sagen, das mache ich nicht zwischen den Jahren. Das mache ich meistens schon im Sommer für das kommende Jahr, was aber einfach auch vor allem was damit zu tun hat, dass ich immer sehr, sehr langfristig planen muss, wann ich welche Seminare beispielsweise gebe, weil Kunden meistens auch sehr langfristig planen und beispielsweise heute schon von mir wissen wollen, ob ich im März 2025 zum Beispiel noch Kapazitäten habe oder so, ne? Also deshalb muss ich da immer relativ früh anfangen, damit ich vor allem nicht Gefahr laufe, mich zu überplanen und eben auch sozusagen um die wichtigen Ereignisse, die für mich wichtig sind, auch wirklich drumherum plane. Das heißt, ich nehme mir so einen Jahreskalender und die erste Frage, die ich mir stelle, ist, wann will ich nicht arbeiten? Und das heißt bei mir tatsächlich, dass ich immer den Zeitraum von Mitte Dezember bis Ende Januar komplett blocke und dann bis auf die Winterferien tatsächlich alle Schulferien. Das sind für mich erstmal geblockte Zeiten und die werden sowohl in dieser Jahresübersicht erstmal markiert, aber auch in meinem digitalen Kalender, mit dem ich dann auch tatsächlich die Kundenabsprachen mache, damit mir da eben es nicht aus Versehen passiert, dass ich, weil zu viel Vorlauf, mir aus Versehen irgendwelche Seminare in die Sommerferien reinkloppe oder so. Was ich auch zum Beispiel immer markiere, sind Wochen, wo Brückentage entstehen, damit ich da auch immer aufpasse, dass ich mir da nicht irgendwas reinballere, was mir dann, was dann eben verhindert, dass ich zum Beispiel ein verlängertes Wochenende mit meinen Liebsten auf dem Bauernhof verbringen kann. Oder auch so wichtige Sachen wie Geburtstage. Also es ist vollkommen klar für mich, dass ich irgendwie vor und nach dem Geburtstag meiner Tochter in den Tagen drumherum keine Seminare, vor allem keine Seminare irgendwie außerhalb von Berlin gebe, ne, damit ich eben ausreichend Zeit habe, da irgendwie alles vorzubereiten und so weiter. Solche Sachen muss ich aber schon im Sommer, ne, bei manchen ist das vielleicht, geht es ein bisschen kurzfristiger, im für das kommende Jahr dann auch tatsächlich blocken, damit ich da sozusagen auch wirklich leichter Nein sagen kann, wenn ein Kunde anfragt und eben vor allem nicht Gefahr laufe, mich selber zu überbuchen, zu viele Seminare anzunehmen, vor allem auch in Zeiträumen, wo ich gar keine Seminare geben will. Und dann trage ich tatsächlich auch in dieser Jahresübersicht wichtige Daten ein, die ich schon kenne. Ne? Also alle Seminare, die gebucht sind, werden da reingetragen. Wie ich das genau mache, wie gesagt, erkläre ich dir nochmal in einer anderen Folge. Ich will nur sagen, dass es mir auch hilft und dass es ja auch für die Orientierung gut ist, so einen Gesamtüberblick übers Jahr zu haben, um auch zum Beispiel nicht nur zu wissen, wann welche Projekte beispielsweise starten und enden. Für mich ist ein Seminar immer wie quasi ein kleineres Projekt, sondern damit ich zum Beispiel auch so sehe, okay, der Februar wird wahrscheinlich ordentlich knackig und der März ist dann aber wieder ein bisschen entspannter. Der April ist schon fast gar nicht irgendwie anwesend, weil der besteht fast nur aus Osterferien und so. Also solche Sachen auch nochmal im Gesamtüberblick zu haben und so eine Jahresübersicht, die du auf einen Blick einfach hast, ne? Also ein Dokument, das finde ich sehr, sehr wichtig, vor allem um Balance reinzukriegen, damit du nicht von einer Peakphase in die nächste rennst, sondern eben auch wirklich immer siehst, ne, wo müssen vielleicht, musst du auch einfach mal vielleicht weniger machen, wo sind gute Zeiten, um vielleicht auch eher B-Aufgaben oder B-Projekte zu machen, wo solltest du aufpassen, dass du nicht noch zusätzliche Dinge annimmst, ne? Also zum Beispiel in Firmen, wenn du zum Beispiel weißt, im Januar findet sowieso ganz viel Budgetplanung, Jahresplanung, Mitarbeitergespräche und so weiter statt, dann einfach wirklich das mal zu markieren in so einem Jahresüberblick, damit es dir auch dann und natürlich auch in deinem digitalen Kalender, damit es dir da nicht passiert, dass du dir da noch tonnenweise Aufgaben für den Januar irgendwie reinballerst, weil wahrscheinlich, wenn du Führungskraft zumindest bist, 50% deiner Arbeitszeit im Januar für Dinge draufgehen, die nichts mit deiner operativen Arbeit einfach zu tun haben, ne? Weil es da einfach wahnsinnig viel für das laufende Jahr zu tun gibt. Oder wenn klar ist, es gibt irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr eine Inventur oder Revision kommt oder was auch immer, solche Phasen sich zu markieren in so einer großen Jahresübersicht, in einem Jahreskalender, um einfach auch immer die Möglichkeit zu haben, vom Groben ins Detail zu planen, vom Großen ins Kleine. Wie gesagt, ich werde noch in der übernächsten Folge viel zum Thema Wochen- und Tagesplanung dir erzählen und auch nochmal darauf eingehen, dass zum Beispiel sich meine Planungsmodelle auch immer wieder ändern. Was sich aber nie ändert, ist das Grundprinzip von groß nach klein, also quasi von Jahr auf Quartal, auf Monat, auf Woche, auf Tag. Ich komme immer von oben nach unten und dafür brauche ich natürlich auch immer den großen Gesamtüberblick. So, und wenn ich das alles habe, dann geht es auch nochmal darum, und das ist wichtig, sich in dieser Retrospektiv-Übersichtsseite, ne? Also da, wo ich alles gesammelt habe, was darf weniger, was darf mehr, was soll stoppen und so weiter, dann natürlich auch konkrete Handlungen dann auch abzuleiten, weil sonst ist es nicht mehr als ein Wunschzettel an den Weihnachtsmann, ne? Also dann wirklich aus daraus konkrete Vorhaben abzuleiten. Wir werden uns in der nächsten Folge damit beschäftigen, wie ich, wenn das größere Dinge sind oder langfristige größere Sachen sind, dann wirklich sozusagen daraus dann konkrete Ziele formuliere und quasi auch Projektpläne ableite. Das machen wir nächste Folge. Es gibt aber manchmal auch so Sachen, wo einfach klar ist, okay, da muss ich jetzt oder kann ich auch jetzt schon etwas im Kleineren ändern, damit dann auch dieser Wunsch, dass etwas mehr oder weniger da ist oder dass etwas irgendwie komplett irgendwie nicht mehr passiert, dass das auch tatsächlich umgesetzt wird. Also wirklich sich bei jedem Punkt zu überlegen, was kann ich denn und was muss ich vielleicht auch tun, damit es auch wirklich eintritt? Und zwar nicht erst irgendwie kurz vor Ende des Jahres, weil man sich so denkt, oh Gott, das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, sondern regelmäßig. Oder muss ich zum Beispiel auch Spielregeln ändern? Ich mache es mal an einem Beispiel, das ist meistens der beste Weg. Also ich habe zum Beispiel bei der letzten Jahresplanung so rum, war zum Beispiel ein Thema erstmal weniger arbeiten. Hat so semi funktioniert und dann habe ich da im Sommer des Jahres, dieses Jahres nochmal raufgeschaut und gedacht so, Mann, okay, ne, so funktioniert es halt nicht, sich einfach vorzunehmen, ich will weniger arbeiten, da passiert dann halt irgendwie auch nichts, da verändert sich nichts. Was muss ich denn tun, um tatsächlich weniger zu arbeiten? Dann habe ich mir im ersten Schritt kurz überlegt und das hat mich, wie gesagt, eine halbe Stunde gekostet. Und dabei konnte ich auch noch irgendwie nett im Bett liegen und Tee trinken. Was heißt das eigentlich, weniger arbeiten? Und dann war eben sehr schnell klar, okay, ich will weniger Seminartage im Jahr tatsächlich machen und ich will weniger Reisestress einfach haben, ne? Ich will weniger reisen insgesamt. So, und dann war völlig klar, okay, dann brauche ich also für mich Spielregeln, die ich definiere, damit ich eben nicht einfach zu einem Kunden sage, ja klar, mache ich den Auftrag noch und natürlich fahre ich irgendwie am Sonntag nach Wanne-Eickel irgendwie, um das dann auch entsprechend umzusetzen, sondern ich muss Regeln für meinen Kalender, für mein Buchungssystem quasi mir überlegen. Jetzt nicht, weil dann eine KI das übernimmt, sondern Regeln, die ich einhalte, wenn eben Kundenanfragen kommen. Und dann habe ich zum Beispiel solche Regeln definiert, dass ich zum Beispiel gesagt habe, ab sofort nehme ich keine Aufträge mehr außerhalb von Berlin an, die an einem Montag stattfinden, weil das ja sonst für mich heißt, ich reise schon am Sonntag an und das halbe Wochenende ist futsch. Ja, selbst wenn das jetzt nur Berlin-Hamburg ist, ist das eben kein komplettes Wochenende mehr. Also gab es die Regel, keine Seminare außerhalb von Berlin an einem Montag. Dann habe ich definiert, nicht mehr als 2 Tage pro Woche außerhalb von Berlin. Es sei denn, ich spare dadurch eine Reise. Also wenn ich zum Beispiel eine Anfrage von einem Kunden aus Frankfurt habe und ich weiß, ich bin im April an 2 Tagen in Frankfurt, dann kann ich mir natürlich überlegen, ob ich, das wäre dann die Ausnahme, ob ich dann noch 2 Tage obendrauf packe und insgesamt 4 Tage in Frankfurt bin, weil ich dann eben einfach eine Reise spare. Und dann dachte ich, ja, das ist eine gute Idee und habe noch zusätzlich die Regel eingeführt, wenn ich so eine 4 Tage Abwesenheitswoche habe, muss entweder die Woche davor oder danach komplett reisefrei sein. Und das sind so Buchungsregeln quasi für mich selber, die ich auf so einen virtuellen Notizzettel, das gibt es ja bei Mac, dass man da sich da so, ich weiß gar nicht, ob es das auch bei Microsoft gibt, dass man so sich so Post-it-Zettel quasi auf den Desktop kleben kann, virtuelle. Und da habe ich die alle aufgeschrieben. Und seitdem funktioniert es. Seitdem, ne, also mein Jahr ist trotzdem noch pickepacke voll. Und das Planen wird nicht dadurch leichter, weil ich natürlich auch ganz oft an einen Punkt komme, wo ich so merke, jetzt müsste ich eigentlich meine eigenen Regeln brechen, um noch diese Kundenanfrage positiv zu beantworten. Aber allein dadurch, dass ich diese Regeln habe, setze ich mich viel, viel bewusster damit auseinander. Und es fällt mir dann einfach auch sehr viel leichter, im Zweifelsfall auch Nein zu sagen. Und bisher funktioniert es, bis auf ein paar Ausnahmen, also man muss ja auch manchmal von Regeln abweichen, nein, aber im Großen und Ganzen funktioniert das ganz gut. Ich will nur sagen, es geht nicht bei der Jahresplanung darum, oder eine Jahresplanung endet nicht damit, dass wir einen Wunschzettel ans Universum schreiben, sondern es gilt natürlich auch, und manchmal sind das größere, manchmal sind das kleinere Schritte, sich zu überlegen, was kann, will und muss ich denn tun, damit dann aus diesen Wünschen auch tatsächlich Tatsachen einfach werden. Ne? Also zum Beispiel auch, wenn ich mir überlege, was will ich dieses Jahr lernen, dann sollte ich sehr zeitnah anfangen, und das mache ich auch tatsächlich, dann auch immer zu recherchieren, okay, was gibt's denn da für, weiß ich nicht, Studium, Ausbildung, Seminare und so weiter. Und die dann auch vor allem sehr schnell buchen, weil wenn ich das nicht tue, ist das Jahr schneller voll, als mir lieb ist. Und dann habe ich einfach auch gar keine zeitlichen Inseln mehr, an denen irgendwelches Lernen tatsächlich stattfinden kann. Oder, das hatte ich, glaube ich, auch in der letzten Folge schon mal bei der Rollenanalyse, ne, dass ich letztes Jahr, für dieses Jahr auch zum Beispiel festgestellt habe, meine sehr beliebte Rolle als Gastgeberin, also Menschen in meine Wohnung einzuladen und dort zu verköstigen und dafür zu sorgen, dass viele Menschen an meinem großen, großen Esstisch sitzen und dort einen tollen Abend verbringen. Diese Rolle hat in diesem Jahr fast überhaupt nicht stattgefunden. Die lag im Koma. Und sich dann auch zu überlegen, okay, was muss ich tun, damit es wieder stattfindet? Ich muss es tatsächlich planen. Ich muss diese Zeiten natürlich reservieren, weil klar, wenn ich irgendwie an einem Donnerstagabend oder auch erst an einem Freitag aus München, Hamburg, Köln oder was weiß ich komme, natürlich sitze ich dann nicht im ICE und denke mir, yeah, und am Sonntag lade ich noch ganz, ganz viele Leute ein. Wenn ich es aber jetzt anfange, fürs nächste Jahr schon mal zu planen und natürlich auch schon den Leuten Bescheid zu sagen, weil wir wissen ja auch irgendwie, selbst private Verabredungen brauchen ja mittlerweile immer mehr Vorlauf, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es stattfindet, einfach viel, viel höher. Solche Sachen abzuleiten. Und wie gesagt, wie du bei so größeren mehr Projekten oder weniger Projekten daraus wirklich gute Ziele auch formulieren kannst und dann auch daraus einen richtig guten Projektplan machst mit Hilfe von Canvas, das erzähle ich dir alles in der nächsten Folge. Jetzt ist erstmal Schluss für heute, war ja auch lang genug, und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, mach dir eine schöne Zeit. Und wenn du noch ein bisschen Zeit hast für mich, würde ich mich sehr freuen, wenn du in deinem Podcast-Portal oder von mir aus in einem anderen wie iTunes, Spotify, Google, Amazon und wie sie alle heißen, dir vielleicht 2 Minuten nimmst und mir eine kleine Rezension schreibst, vielleicht auch ein paar Sternchen vergibst, weil es hilft mir, diesen Podcast weiter zu verbreiten. Es ist die Form von Bezahlung. Ne? Ich kriege ja kein Geld für diesen Podcast. Ich will auch gar kein Geld für diesen Podcast. Aber Anerkennung, sichtbare Anerkennung ist auch eine schöne Bezahlung. Und da stehe ich sehr drauf. Und zumal ich stehe vor allem wahnsinnig auf sichtbaren Erfolg. Und wenn ganz viele Menschen diesen Podcast hören, macht mich das sehr, sehr glücklich. Insofern, ich gebe mein Bestes. Und ich freue mich, wenn du mir auch ein bisschen Bestes zurückgibst, so rum. Hab eine schöne Zeit, bis ganz bald. Deine Thea.